Ansonsten war es eigentlich ein Non-Event, weil, ich sag mal, wer das noch nicht gesehen hatte, aufgrund des Verschuldungsgrades, dem kann man da auch nicht helfen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Message, der Investment Podcast. Hi Uli, schön dich wieder dabei zu haben.
Morgen Uli.
Eine neue Gegebenheit am Markt, die aber nicht so neu ist. Moody's hat auch die USA downgegradet. Irgendwelche Auswirkungen für euch?
Also letztendlich war es der letzte der drei großen Player. Die anderen hatten ja schon vor längerer Zeit das AAA-Rating weggenommen. Jetzt hat Moody's von AAA auf AA1 downgegradet. Das hat erstmal für das Thema Collateral keine riesige Bedeutung. Also wichtig wäre der nächste Schritt, wenn man unter AA geht, dann gibt es problematisch, weil die Statuten vieler Banken oder Basel III dann gewisse Sachen hergeben. Es kam aber aus einer anderen Ecke, aus Hongkong kam eine Meldung, dass eben dort die Gefahr ist, dass irgendwie Assets verkauft werden müssen. Da gab es noch einen Schnaps. Es gibt eine japanische Ratingagentur, die USA noch auf AAA hat, eine kleine, und deshalb konnten die Sachen weiter gehalten werden. Aber ich glaube, man darf nie unterschätzen, wenn, du hast es ja auch bei dem High-Yield-Bereich, also wenn Bonds aus dem Investment Grade in High-Yield, die sogenannten Fallen Angels sind, dass einfach per Statut viele verkaufen müssen. Und das wäre sicherlich eine Gefahr, wenn wir eine weitere Abstufung sehen, wo aufgrund der Regularien dann einfach ein Forced Selling passieren kann. Ansonsten war es eigentlich ein Non-Event, weil ich sag mal, wer das noch nicht gesehen hatte, aufgrund des Verschuldungsgrades, dem kann man da auch nicht helfen.
Vielleicht bin ich zu gutgläubig, aber die können nicht nochmal downrated werden, oder?
Ja, ich meine, wenn du dir anschaust, wir haben jetzt den Tax Cut, der von Trump prolongiert wird. Wir haben die Fiskalausgaben. Letztendlich, das CBO hat ja Projektionen für den Verschuldungsgrad, die aber auch Annahmen wiederum haben von viel geringeren Zinsen auf die Staatsschulden. Also wir haben letztendlich, so wie dieses Zinseszins-Compounding-Weltwunder, was der Einstein mal gesagt hat, das geht natürlich in beide Richtungen. Also letztendlich wird die Zinslast immer höher und die fiskalische Position wird schlechter. Und ich weiß nicht, ob man das durch die Zölle, die man dann erheben will, wirklich so mindern kann. Auf der anderen Seite sieht man jetzt, dass das Verbrauchervertrauen, jetzt zuletzt ist es wieder gestiegen in den USA, aber es war rückläufig. Das ist gefährlich, dass man da auch so einen Kipppunkt überschreitet.
Also du kannst es dir vorstellen?
Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass dieses Thema Safe Haven Status, also viele Leute, die eben in ihren Allokationen dieses Thema Treasuries oder gerade länger laufende Treasuries als Sicherheitsanker hatten, da haben wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, von daher ist es für die Hörer hier auch nichts Neues, aber wir hatten dort ein Double Whammy, wir haben also letztendlich den Dollar, der gefallen ist, und dass das eben als Hedge nicht funktioniert hat, das heißt für die Portfolien, die dort hochgewichtet waren, hat das definitiv nicht funktioniert. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum manch einer jetzt nochmal durch die Portfolios schaut und sagt, okay, ist mein US-Anteil zu hoch? Ist mein US-Dollar-Anteil zu hoch? Es ist halt sehr erratisch, was dort passiert.
Also vielleicht kein Safe-Haven-Status für die USA. Gibt es einen anderen? Weil in Deutschland zum Beispiel haben die anderen ja ganz gut funktioniert.
In Deutschland haben sie ganz gut funktioniert, glaube ich, weil wir einfach hier das Debt-to-GDP einfach geringer haben. Wir haben einen geringeren Verschuldungsgrad und ich glaube, dass Leute dann auch gesucht haben. Und Fun Fact ist natürlich, wenn ich jetzt ein Amerikaner bin und ich sichere die Währung auch noch ab. Also wenn ich jetzt sage, ich habe US-Dollar und kaufe eine Bundesanleihe und sichere den Euro, dann kriege ich ja schon 2,6% allein durch die Sicherung, weil ich das Zinsdifferenzial habe. Also das heißt, für den US-Anleger ist es wahrscheinlich mittlerweile viel attraktiver, einen Bund zu halten als die eigenen Treasuries. Also ich glaube, auch von den Flows her kann das dann dazu führen, dass wir da noch eine kleinere weitere Kompression auf den 10-Jährigen sehen.
Und gib uns doch mal einen Einblick generell in die Anleihemärkte, denn wir haben ja einen gestiegenen Zins auf der längeren Seite gesehen.
Absolut. Und wir haben vor allen Dingen auch in Japan, was halt, ich sag mal, wir haben Japan immer noch als ein Land, was ja einer der großen Kreditoren war, ist jetzt abgelöst worden von Deutschland. Also Deutschland ist jetzt der größte Kreditor. Ich weiß nicht, ob das Gutes, neither a borrower nor a lender be. Aber wenn das nicht so clever angelegt ist, weiß ich nicht. Sachwerte sind, glaube ich, langfristig schon besser. Aber wir haben letztendlich diese langfristigen Anleihen, also auch Japan, aber auch alle anderen, die 30-Jährigen, sind auf Höchstständen. Das heißt, wir haben auf einmal eine Term Premium, wir haben eine andere Inflationserwartung, die eingepreist wird. Und das ist sicherlich etwas, was dann natürlich auch in Relation oder im Gegensatz zu Aktien steht, die ja Long-Duration-Assets sind. Also wir haben einfach eine höhere Anforderung des Marktes an die Verzinsung, weil man einfach merkt, und das siehst du auch bei der University of Michigan, die Inflation Expectations, die verankern sich fester. Also wir haben höhere Erwartungen zum Thema Inflation und das ist eigentlich Gift.
jemand, über den ja sehr gerne berichtet wird, wenn es mal an den Märkten nicht so läuft oder es ein ruppigeres Umfeld ist, der Michael Burry, der ja auch die Finanzkrise vorausgesagt hat. Er hat ja jetzt alles verkauft. Könnte das gerade wieder ein Grund dafür sein? Ich glaube, er hat noch ein Aktienportfolio, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, Michael Burry, Sion Capital. Man kann sagen, er ist sehr vorausschauend. Also letztendlich ist er geprägt, er ist ja eigentlich Arzt. Und er hat eine sehr, sehr große Klarheit. Also er hat bei sich selber Asperger mal diagnostiziert, aber er ist sehr, sehr klar und sagt, für ihn gibt es eigentlich auch nur Value Investing. Also er guckt auf die Fakten, wie sind Dinge bewertet. Wenn das zu hoch erscheint, macht er das nicht. Und er hatte, glaube ich, Ende 2022 oder so, ist er ja auch sehr groß in China eingestiegen. Also waren für ihn die Bewertungen günstig. Jetzt ist er einige chinesische Aktien über Put-Optionen short. Auch die Nvidia ist, glaube ich, die größte Short-Position. Also da sieht man einfach, der ist von der Einstellung her, glaubt er einfach, dass die Märkte zu teuer sind. Und ja, ich glaube, was hat er? Eine Aktie hat er long, glaube ich, noch.
Estée Lauder oder sowas.
Estée Lauder, gut. Estée Lauder, das ist der sogenannte Lipstick-Effekt. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Lipstick-Effekt war früher eigentlich immer in Rezessionen etwas. Also wenn du eine abschwächende Wirtschaft hast, da gibt's halt wirklich Untersuchungen zu, dass dann gerade diese Konsumtitel, also gerade Kosmetika, weil du dir dann Small Luxuries gönnst, also dass einfach, dass man nicht mehr so viel für Mode und Handtaschen und sowas ausgibt, aber dann wenigstens gut aussehen möchte, gerade die Frauen, mittlerweile wahrscheinlich auch Männer, dass man dann sich Lippenstift kauft. Also es ist wirklich in dem Markt auch als Lipstick-Effekt, gibt es Studien zu. Und vielleicht ist das ein Grund, warum er diese Aktien hält, dass einfach diese Small Luxury dann in einer Rezessionsphase vielleicht erwartet wird.
Und zusätzlich ist die Aktie ja auch stark gefallen.
Die ist sehr stark gefallen. Die ist irgendwie über 80% gefallen. Von daher sieht er da wahrscheinlich ein Value. Ich kenne den Titel jetzt nicht näher. Ich weiß halt, dass die damals ziemlich viel richtig gemacht haben an Flughäfen und die Margen hochgebracht haben. Also gerade auch Konsumenten in Asien mehr angesprochen haben. Aber das ist etwas, was sicherlich damit reinspielt. Er selber ist halt wirklich jemand, der sehr auf die Valuation guckt. Und ja, ein anderer Fakt ist natürlich, dass wir im Moment die Rallye auch getrieben ist von Privatinvestoren. Also wir haben unheimlich gerade in den USA ziemlich große Zuflüsse von Retail-Investoren gehabt. Und die Instis hinken vielleicht so ein bisschen hinterher und werden auch gezwungen, jetzt dann wieder nachzukaufen.
Glaubst du, das war der Grund, dass der Markt dann gestiegen ist?
Also wir hatten sehr hohe Flows von den Retail-Investoren, ja. Also die klassisch konditioniert buy the dip. Und das war jetzt eine Kaufchance. Und du siehst ja auch, wie schnell der Markt eigentlich aus diesem Liberation Day Dip oder Trump-Tantrum oder wie du es nennen willst. Also wir haben April 2, danach ging es ordentlich runter und wir haben die Stände ja jetzt eigentlich wieder eingeholt.
Und die Sparpläne laufen weiter.
Aber letztendlich war der Markt vorher in den USA nicht günstig. Er ist auch jetzt nicht günstig. Also wir haben letztendlich hohe PEs und da muss man sicherlich schauen. Also die Frage ist das jetzt ein neuer Bullenmarkt? Und ich glaube, man sollte da weiter vorsichtig sein, weil die Bewertungen sind hoch, aber solange natürlich die Flows da sind und wir hatten den Effekt, dass auch die Quiet Period oder die Blackout Period bei den Unternehmen weg war, dass halt wieder Aktienrückkäufe erfolgen konnten, was sicherlich auch nochmal einen Schub gegeben hat.
Wenn du sagst, dass die Instis aber nachziehen müssen, können wir dann noch mit einem weiteren kleinen Schub rechnen?
Die Frage ist halt auch, was passiert dann, ich sag mal, bei Herrn Trump? Also kommen da wieder irgendwelche Äußerungen, kommen da irgendwelche Themen? Jetzt war ja erstmal sehr positiv auch, dass die Verhandlungen EU-USA, dass man das verschoben hat, dass man jetzt da nochmal wieder einen Aufschub hat.
War das positiv oder ist es einfach nur mehr Unsicherheit?
Nö, es ist erstmal positiv aufgenommen worden. Du hattest an dem Freitag ja letzte Woche diese Äußerung, mit den EU kann man eh nicht reden, weil die können sich eh nicht einigen. 50% ist die Rate und dann rudert er zwei Tage später nach einem netten, freundlichen Telefonat mit von der Leyen zurück. Eigentlich siehst du auch da, das war wieder nur der Impetus, diesen Drang zu kriegen, diese Verhandlungen hervorzurufen. Und da ist man in Gesprächen, ich glaube, bis zum 9. Juli oder was es ist, will man das jetzt erstmal aussetzen. Ich glaube, man muss halt irgendwie eine Lösung da finden. Ne?
Ich glaube nicht dran.
Du glaubst nicht
dran? Ich glaube nicht dran, dass es bis zum 9. Juli warten wird. Ich glaube, vorher wird irgendwas passieren. Es kommt der nächste Kommentar, es kommt die nächste Auseinandersetzung, es kommt der nächste mögliche Deal. Was es ist, weiß ich nicht.
Ja.
Aber es wird bis zum 9. Juli nicht ruhig sein.
Es ist sehr erratisch, das kann man sagen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man einfach vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf Michael Burry zurückkommen, der halt sehr, sehr einfach guckt, der sagt auch, er investiert halt nur, also der war immer mit einer hohen Conviction unterwegs. Er hatte immer Portfolios vielleicht von maximal 25 Titeln. Also er hat wirklich Single Stock, jedes Unternehmen einzeln den Risk-Reward abgeschätzt. Aber dass er halt wirklich komplett aus dem Markt raus ist, beziehungsweise short ist. Und wir hatten, ich glaube, vor 2-3 Folgen auch mal drüber gesprochen, dass der Markt Mobius ja eben so viel Kasse hat. Und das sind so Sachen, wo man natürlich da schon sehr erfahrene Investoren hat. Also ich glaube, die Unsicherheit ist weiter hoch. Und ich meine, man ist vielleicht gezwungen als Investor oder als Insti auch oder als Privater irgendwo das Geld hinzutun. Die letzten Wochen strafen einem auch Lügen, wenn man zu vorsichtig war. Aber ich glaube, man muss wirklich schauen, was du jetzt mittlerweile siehst, ist halt, dass die Leute sich doch ein bisschen darüber nachdenken. Also der MSCI World hat ja wieder 71% per Ende April US-Exposure. Und was du schon siehst, dass einige Leute sich ein bisschen umorientieren. Japan gewinnt ein bisschen in der Gunst. Und es ist einfach eine Umschau, ob es Alternativen gibt. Und man muss natürlich auch sehen, die USA ist weiterhin der größte Markt. Und wenn natürlich gewisse Teile der Flows einfach in andere Märkte gehen, die viel, viel kleiner sind, vielleicht war das auch der Auslöser für diese riesen DAX-Rallye.
Europa ist ja zum ersten Mal seit langem auch wieder einer dieser Kandidaten, die als Alternative gelten könnten. Siehst du das?
Ich glaube, die Bewertungen hier waren viel niedriger. Es hat sich jetzt auf dieser Energiefront ein bisschen beruhigt. Man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also wir sind natürlich bei strukturellen Themen weiter hinten dran. Also wenn das Thema AI, Energieversorgung, Überregulierung, steht Europa als Raum, glaube ich, schon den USA und China auch hinterher. Also deshalb, ich glaube, du musst diversifizieren. Und wenn du natürlich in zum Beispiel in Small Caps oder Mid Caps teilweise guckst, die andere Bewertungen haben, die völlig neglected sind die letzten Monate oder Jahre, kann das natürlich Chancen bieten. Also ich glaube, diese großen Glamour-Stocks, die mit 10-mal Price to Sales sind, da sind halt die größeren Gefahren, wenn sich das einfach mal dreht, dass da Auswüsse sind. Und man muss dazu auch sagen, wir haben eine sehr breite Partizipation. Also gerade die US-Investoren, die Households haben eine hohe Aktienquote. Und das war eigentlich auch in der Vergangenheit immer, wenn du da einen sehr hohen Stand hast, war das immer konträr zu dem, wie die zukünftige Entwicklung ist. Von daher glaube ich wirklich bottom-up, wirklich schauen jedes Unternehmen, wie ist die Marktstellung, wie ist die Bilanz, wird nach vorne wichtig. Ich glaube, wir werden nochmal ruppigere Zeiten erleben.
Und da hast du dich ja auch ein bisschen informiert. Du hast einen Chart bei LinkedIn gepostet. Die letzten Tage verrätst du mir jetzt endlich, was es ist.
Was ist denn dein Tipp?
Ja, es ist nicht Fundview, hast du mir ja schon gesagt, leider.
Ja, die sind ja nicht gelistet sonst. Nee, es ist wirklich, ich glaube, die Assoziation für die meisten ist die Rheinmetall. Und das war auch mein Hintergrund, das zu posten. Es ist wirklich die Volkswagen-Aktie im Jahr 2008. Mir ging es einfach darum zu sagen, du hast einen unheimlich hohen Preisbike und was passiert danach? Ich bin gespannt.
Okay, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank für heute und bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.